Hallo und herzlich willkommen zu Es kommt drauf an, ein Podcast von Elsa Potsdam. Ich bin Donata Kampenhausen.
Und mein Name ist Carmelina Götz.
Ich bin Frank Bräutigam. Ich sitze hier im SWR-Studio Karlsruhe, die ARD-Rechtsredaktion. Meine Einheit, hier arbeite ich, die darf ich leiten. Und wir berichten in einem Team, unter anderem für die Tagesschau, über alles, was Recht ist, in Karlsruhe, in Luxemburg, in Straßburg. Wir sind eine Gruppe von Journalisten, die alle Jura studiert haben, die volljuristische Ausbildung haben. Unser Anliegen ist, das Recht für alle in der Bevölkerung zu erklären und zu sagen, warum das wichtig ist. Und ich war auch mal bei Elsa. Ich habe Ende der 90er Jahre in Freiburg studiert und war, ich glaube, das war 1997, 98, mal Präsident von Elsa Freiburg. Noch vor dem Jahrtausendwechsel, ich glaub, so Ende der 90er Jahre, als ich da studiert habe.
Irgendwelche verrückten Elsa-Geschichten? Liebschaften oder sonst was?
die Klassiker, also erstes Semester und in Freiburg gab es dann das Hüttenwochenende, wo man irgendwie sich kennengelernt hat und Elsa kennengelernt hat und so dann da reingekommen ist und dann auf die Generalversammlung war, vielen Städten Deutschlands, also die Dinge, die Sie wahrscheinlich auch hoffentlich gut kennen. Wir haben zu Elsa vor einigen Jahren mal wieder Kontakt aufgenommen, weil ich mich daran erinnert hatte an diese schöne Zeit im Studium und wir eben auch einem jungen Studierenden zeigen wollen, dass wir das Thema Recht auch in den Medien ernst nehmen. Und deswegen sind auch zum Beispiel Elsa-Gruppen, wenn das mal wieder möglich ist, auf ihren Reisen nach Karlsruhe, gab es jetzt schon viele Gruppen, die waren am Verfassungsgericht, am BGH, Bundesanwaltschaft und sind dann auch noch zu uns hier ins Studio der ARD-Rechtsredaktion gekommen. Und wir haben so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Also das ist auch eine herzliche Einladung an alle, die das dann irgendwann mal wieder machen können, anzuklopfen. Und wir versuchen dann so einen gewissen Einblick hier zu geben.
Ich glaube, das würde viele Potsdamer freuen, wenn sie die Reise machen können.
Und uns auch, wenn das wieder
möglich ist. Wenn es wieder möglich ist. Aber dann können wir gleich eigentlich in die zweite Frage einsteigen. Wie sieht Ihre Arbeit als Rechtsjournalist eigentlich aus? Was macht man dann den ganzen Tag?
Ja, das, was man so zum Beispiel abends in der Tagesschau um 8 Uhr oder am Laptop, wann auch immer, sich anguckt, diese 90 Sekunden Beitrag aus Karlsruhe über einen Urteil des Verfassungsgerichts, da steckt weit mehr hinter, als man sich vielleicht so vorstellt, wenn das also an einem vorbeirauscht. Wir sind hier ein Team von Redakteurinnen und Redakteuren, die sich mit dem Thema Recht beschäftigen. Und wenn so ein Urteil ansteht, meinetwegen zum Dieselskandal, diesen Fernsehbeitrag als ein Beispiel, den müssen wir sehr lange vorbereiten. Also es reicht nicht, dass ich mich auf die Inhalte vorbereite. Warum muss VW vielleicht Schadensersatz zahlen? Das mache ich auch sehr intensiv. Aber im Fernsehen ist jetzt ein großes Geheimnis, in Banalität brauche ich Bilder. Das ist aber gar nicht so banal, denn ich kann ja nicht 90 Sekunden nur Richter, die da einzigen zeigen. Das heißt, ich muss sehr früh anfangen vorzubereiten, bekomme ich vielleicht den Originalkläger, redet der mit uns, können wir dessen Auto drehen? Schon mal sehr aufwendig. Ich muss im Archiv gucken, was gibt es zu VW. Ich muss vielleicht eine Grafik vorbereiten, weil es sehr kompliziert ist für eine Oma zu Hause das zu verstehen. Ich will damit nur sagen, die Vorbereitung, speziell vom Fernsehen, was wir hier machen, ist sehr aufwendig und damit beschäftigen wir uns den ganzen Tag, lesen viel, bereiten viel vor, versuchen auch bei aktuellen Themen wie Corona immer den aktuellen Stand mitzukriegen, weil wir nach allen Rechtsfragen, die auch am Tag mal so hochploppen, dann um Einschätzung gebeten werden. Und wir machen das eben nicht nur fürs Fernsehen, sondern auch für den Hörfunk und fürs Internet. Tagesschau.de ist für uns eine ganz wichtige Plattform. Und so ist das Vorbereiten und das Produzieren dieser Inhalte zum Thema Recht der Alltag, den ich sehr mag hier in Karlsruhe.
Okay, vielen Dank. Ja, dann geht's direkt weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, gab es einmal ein Urteil von zum Beispiel vom Bundesverfassungsgericht oder auch vom BGH, was Sie als besonders eindrucksvoll in Erinnerung haben?
Also hier in Karlsruhe, das ist vieles sehr eindrucksvoll, aber da gab es 2012, ist schon ein bisschen her, aber das war diese große Finanzkrise, die sogenannte Euro-Krise. Und da musste Karlsruhe damals entscheiden, ob Deutschland bei diesem Rettungsschirm mitmachen durfte. Und das war eine Zeit, wo die Aufregung wirklich extrem groß war. Da hat es nicht übertreiben, aber so ein bisschen die ganze Welt hier nach Karlsruhe geguckt, weil wenn Deutschland bei solchen wichtigen Dingen nicht mitmachen dürfte, aus rechtlichen Gründen, wäre da auch vieles zusammengebrochen. Und als da dann um 10 Uhr morgens, das war am 12. September 2012, dieses Urteil verkündet wurde, da haben wir auch live im Ersten berichtet, das war extrem sportlich und spannend. Und eine zweite Sache, abseits von Karlsruhe war ich häufig im NSU-Prozess, das ist dann war das Oberlandesgericht München, hat 5 Jahre gedauert, ich war nicht jeden Prozesstag da, aber viele Prozesstage. Und dieser Urteilstag, als es darum ging, wie geht man damit um, dass da 10 Menschen ermordet wurden, die alle ihre Geschichte haben, mit Migrationshintergrund hier in Deutschland gelebt haben. Dieser Urteilstag in München zum NSU-Prozess, den habe ich auch in sehr intensiver Erinnerung.
Ja, ja, tatsächlich ich auch. Also ich bin in München zur Schule gegangen. Ich weiß noch, wie morgens immer zum Gericht dann immer 3, 4 Polizeiautos mit Sirene und so vorbeigefahren sind. Man wusste nicht, in welchem wer jetzt drin sitzt.
Genau, das war dieser Platz vor dem Oberlandesgericht. Da war auch am Prozessauftakt, also 5 Jahre vorher, das Urteil war 2018, glaube ich, 2013 ging das los. Und da war, also es gibt diesen Platz, den Sie meinen, vor dem Gericht in München da, und der war komplett voll mit Demonstranten. Und dann standen die Journalistenschlange und die Vertreter der Opfer standen eben auch Schlange, um in den Gerichtssaal zu kommen. Also das sind dann schon Momente, wo eben das Recht dann doch sehr präsent ist. Und da macht es auch Spaß, als Journalist dann am Rande dabei zu sein.
Ja, glaube ich. Gibt es etwas, worauf Sie in Ihrer Karriere als Rechtsjournalist mit besonders viel Freude oder auch Stolz auf das, was Sie gemacht haben, zurückblicken?
In diesem NSU-Prozess, da hatten sich mehrere Angehörige der Opfer, also da hat ein Vater des Opfers Josgat sich da im Prozess, als er als Zeuge ausgesagt hat, auf den Boden geworfen und hat erzählt, wie er seinen Sohn da tot gefunden hat in seinem Geschäft. Und quasi er hat angeklagt, was er da erlebt hat und was das mit ihm und seiner Familie gemacht hat. Das waren schon Situationen auf dieser Pressetribüne, wo man sich nach links und rechts guckte und alle Journalistinnen und Journalisten mussten schlucken. Das war sehr intensiv. Es gibt aber auch sehr viele Momente der Freude. Stolz ist immer so ein bisschen negativ besetzt, aber Freude. Also wir haben auch immer mal abseits des klassischen Tagesschauberichterstattens andere Sonderprojekte. Eins davon war 2019, da war das Jubiläum 70 Jahre Grundgesetz. Und da hatten wir eine Sondersendung, die war nicht einfach zu realisieren. Da haben wir den damaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskuhle, in eine Sondersendung um 20.15 Uhr im ersten Programm gebeten, in so ein Townhall-Format. Da saßen 150 Bürgerinnen und Bürger hier in Karlsruhe. Er war in der Mitte, ich durfte das mit Sandra Maischberger moderieren und der hat sich einfach den Fragen der Bürgerinnen und Bürger zum Grundgesetz gestellt. 70, 80 Minuten. Und das war mal, das gab es vorher noch nie, weil Richter sind erstmal zurückhaltende Menschen, aber der hat gesagt, boah, Grundgesetz in diesen rauen Zeiten, das ist wichtig, ich stelle mich dem. Und das war so ein Sonderprojekt, das es noch nie gab, das auch ein bisschen meine Idee war und dass das dann geklappt hat. Auch noch so zur Hauptabendzeit, ist auch in der ARD-Mediathek noch zu sehen, diese Sendung, wer Lust drauf hat. Da denke ich zumindest sehr gerne dran zurück an dieses Sonderprojekt.
Ja, das klingt spannend.
Auf jeden Fall. Da ist man mal so ein bisschen neidisch, dass man nicht auch Fragen stellen konnte als Jurastudent insbesondere. Wollen wir vielleicht bei den negativen Emotionen, wenn man das so sagen kann, bleiben oder nochmal drauf zurückkommen? Und zwar, insbesondere jetzt mit Corona, aber auch schon vorher hat sich so die politische Atmosphäre ein bisschen, ja, ist kühler geworden, würde ich sagen. Die Gewaltbereitschaft auch gegenüber Journalisten ist gestiegen. Und wie schätzen Sie das ein? Also Sie kriegen sicher auch Hassbriefe, Fragezeichen. Und haben Sie Angst oder hat Sie das irgendwie in Ihrer Arbeit auch, hemmt Sie das teilweise oder gucken Sie auf bestimmte Themen und sagen, das müssen wir vielleicht so framen, wir müssen das anders darstellen. Wie gehen Sie damit um?
Ja, ist eine spannende Frage. Also Angst habe ich nicht, zum Glück, weil Angst ist auch ein ganz schlechter Ratgeber, erst recht für Journalistinnen und Journalisten. Aber der Wind ist rau. Also das haben Sie schon richtig beschrieben, auch für Journalisten, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für den ich arbeite und für den ich auch sehr bewusst einstehe. Da können wir gerne auch noch zwei Sätze nachher zu verlieren. Aber und Corona hat das nochmal auch sehr in den Wind gestellt. Also als das vor ziemlich genau einem Jahr so losging, da war ja das Spannende, neben der Politik und der Wissenschaft war dann von Anfang an auch das Thema Recht sehr im Vordergrund, weil es hier ja um Grundrechte geht. Also wenn ich nicht mehr meine Freunde treffen darf oder vielleicht sogar nicht mehr auf einer Parkbank ein Buch lesen darf, dann sind das sehr starke Grundrechtseingriffe, die der Staat rechtfertigen muss. Und dass das kein Normalzustand ist, das war auch mir besonders wichtig, sehr früh darauf hinzuweisen, dass es vielleicht ausnahmsweise mal Gründe dafür gibt, so stark einzugreifen, aber dass das der Staat immer wieder begründen muss und auch aufs Neue. Und als ich das dann gemacht habe, auch seit einem Jahr, aber gerade in der Anfangszeit, gab es da besonders viele Rückmeldungen, die auch nicht immer freundlich waren. Ich war dann für mich auch Neuland zweimal in Hart aber Fair, eine Talkshow da zum Thema Recht und Corona, versucht Dinge zu erklären und einzuschätzen. Und dann gibt es viele Rückmeldungen, gerade Social Media ist dann sehr direkt. Also vor 1, 2, 3 Jahrzehnten hat man dann einen Brief bekommen, den der Zuschauer abgeschickt hat. Der kam eine Woche später an und dann hat man geantwortet. Und heute geht das in Echtzeit, sofort drauf, ohne Blatt vor den Mund. Dem stellen wir uns auch. Aber der Ton, der ist da sehr rau. Und da muss man manchmal auch schlucken, wie man damit umgeht. Und meine Art, damit umzugehen, ist zumindest die Grundregel, ist nicht sofort antworten, wenn man selbst vielleicht noch in Wallung ist, weil schnelle Antworten sind vielleicht zu emotional und dann geht das oft schief. Also tief durchatmen, nachdenken und dann antworten.
Aber Ihre Berichterstattung, würden Sie sagen, haben Sie nicht darauf angepasst, dass Sie darüber mehr nachdenken, wie sagen wir Dinge oder wie behandeln wir bestimmte Themen, sondern Sie lassen sich davon sozusagen nicht beirren?
Also anpassen kann nicht die Lösung sein. Nein, nein, das ist schon sehr wichtig. Das ist manchmal belastend, aber wir haben hier so in dem Team, wir sind ja insgesamt auch 9, 10 Leute hier, die alle gute Juristinnen und Juristen sind, tauschen uns aus und haben aber auch so ein paar Prinzipien, dass wir versuchen, die Texte, um die es geht, wirklich zu lesen, also wirklich in die Tiefe zu gehen, zu bohren und uns dann unsere Einschätzung zu den rechtlichen Fragen zu bilden. Und wenn wir dann glauben, da was sagen zu können, dann stehen wir ja auch dazu und dann muss man auch im Wind aushalten. Das Besondere an Corona ist eben, dass es auch ganz viel Neuland ist, auch rechtlich. Also es gab halt noch nie so krasse Grundrechtseinschränkungen, sodass da auch niemand den Anspruch haben sollte, das absolute Patentrezept zu haben, weder in Politik, Wissenschaft noch im Recht. Aber dass man, wenn man gut recherchiert hat, dann seine Ergebnisse präsentiert, das muss man unabhängig davon machen, wie sehr man es dafür vielleicht auf den Deckel kriegt.
Wünschen Sie sich mehr politische und auch rechtliche Bildung schon im Schulwesen? Also wenn Sie manchmal so Antworten bekommen, wenn Sie sich denken, mein Gott, ich weiß nicht, ob Sie sich das denken, aber manchmal, wenn man so manche Leute sprechen hört, denkt man sich, hast du gar kein Verständnis von Grundrechten oder dass die auch eingeschränkt werden dürfen und so weiter und so fort?
Das bewegt mich sehr und gerade zum Beispiel fände ich ein Schulfachrecht, auch vor dem Hintergrund, was ich in dem letzten Jahr jetzt erlebt habe und vor dem, was Sie gerade sagen, total sinnvoll. Denn man kann es nicht von jedem Kind, Schülerinnen und Schüler selbst verlangen, dass sie das von selbst wissen, wie das mit den Grundrechten ist. Und deswegen hat der Staat, also neben den klassischen Schulfächern, vielleicht dann doch auch die Pflicht, zumindest im Politikunterricht, das noch stärker zu gewichten. Also gerade Grundrechte, was Sie ansprechen. Ein großes Missverständnis ist ja genau, was Sie gerade gesagt haben. Man liest auf Twitter gerade oder hat ganz viele Antworten bekommen, Grundrechte darf man nicht einschränken, sonst wären es ja keine Grundrechte. So, und das ist eben nicht das Verständnis der Grundrechte, so wie sie in unserer Verfassung geregelt sind. Denn in den meisten Grundrechten, das wissen Sie ja und alle, die uns zuhören, steht eben noch ein Absatz 2, dass man per Gesetz unter gewissen Bedingungen auch Grundrechte einschränken darf, solange das Ganze verhältnismäßig ist. Und das ist dann der Knackpunkt. Kann man den Grundrechtseingriff rechtfertigen? Da spielt die Musik. Und das zu erklären, da werden wir nicht müde drin, aber dieses Grundverständnis, das können auch nicht die Medien allein schaffen, dies zu wecken. Also da, wenn es in 5 oder 10 Jahren so ein Schulfachrecht gäbe oder das noch mehr eine Rolle spielen, wird das, glaube ich, will nicht zu hoch hängen, aber auch gesellschaftlich einen großen Dienst erweisen.
Ich würde da gerne nochmal, weil Sie jetzt gesagt haben, Sie werden nicht müde, das zu erklären. Denken Sie sich nicht manchmal, mein Gott, diese Dösbaddel, ich habe keinen Bock mehr. Das ergibt also nicht mal Sinn, was ihr gerade sagt, von gar keiner Seite. Warum muss ich mich jetzt damit auseinandersetzen? Oder macht Ihnen das auch Spaß, da immer und immer und immer wieder gegenzuhalten und auch recht zu erklären auf der Seite?
Also es macht immer wieder Spaß, das zu erklären, weil man darf da auch nicht auf einem zu hohen Ross sitzen und denkt, das müssen die doch alles wissen. Ich weiß ja über die Wissenschaft, in der sich der Herr Drosten auskennt, auch nichts. So muss ich ja auch offen zugeben und freue mich, wenn der es oder auch andere, alle, die da tätig sind, immer wieder erklären. Ich ärgere mich über den Stil von manchen, wie sie einem dann Antworten geben und schreiben, aber im Prinzip werde ich da nicht müde, es auch zum 100. Mal zu erklären. Man darf da nicht so einen überheblichen Ansatz haben, warum habt ihr es denn noch immer noch nicht verstanden? Das ist nicht Journalismus. Und wir erklären es auch 200 Mal. Das ist unsere Aufgabe und das ist nichts Schlimmes, sondern unser Job.
Gut, dann kommen wir wieder zurück zu den eigentlichen Fragen.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Tagesschau.de eine immer wichtigere Plattform für Sie wird. Und allein vor 20 Jahren oder so war das ja noch nicht so. Glauben Sie, dass öffentlich-rechtliche Sender in Zukunft stärker für ihr Bestehen kämpfen müssen als jetzt, bisher?
Ja, also die müssen jetzt schon kämpfen. Diese Debatte, warum gibt es das überhaupt, also Legitimation dieses öffentlich-rechtlichen Mediensystems, die ist seit einigen Jahren schon sehr stark und wird immer stärker. Und der müssen wir uns stellen. Und das hat so zwei Ebenen. Also ich bin sehr überzeugt von diesem System, weil es unabhängig davon ist, Gewinn zu machen. Also wir können unser Programm machen, ohne dass wir denken müssen, können wir da genug Werbung schalten und holen wir damit Geld ein, sondern allein von den Inhalten zu denken. Und da ist gerade das Recht, also das, was meine Redaktion abbildet, so ein kleines Beispiel dafür, ich will es nicht zu hoch hängen, aber ein kleines Beispiel dafür, dass man mit den Rundfunkbeiträgen, die Sie alle, die zuhören, auch bezahlen, auch wirklich wichtige Inhalte transportiert. Also das, was wir hier machen, würde vielleicht ein Privatfunk eben nicht machen. Und das unterscheidet uns. Insofern sind wir ein kleiner Mosaikstein, um auch das zu legitimieren, dass es das gibt. Und trotzdem, das ist die andere Ebene, müssen sich ARD, ZDF und all die Landessender auch immer wieder rechtfertigen und auch dem stellen, wenn auch junge Menschen sagen, habt ihr vielleicht zu viel von Angeboten wie Unterhaltung oder Sport? Dieser Diskussion müssen wir uns natürlich stellen, und weil wir wollen ja weiterhin, dass alle davon etwas haben. Wo ich ein bisschen allergisch immer reagiere, wenn es ums Thema Quote geht. Ganz häufig hören wir, da ist auch was dran, bei den Öffentlich-Rechtlichen sollten sie nicht so auf Quote schauen, wie viel sie gucken, das ist eigentlich völlig egal. Das ist dann auch etwas zu einfach. Wenn wir von allen Leuten Geld nehmen, können wir nicht nur ein Nischenprogramm machen, dann müssen wir auch allen irgendwas bieten. Und dann kann auch mal die Bundesliga dazugehören, dessen großer Fan ich bin. Also das ist kein einfaches Thema, aber auch hier wird der Wind rauer und wir müssen selbstkritisch bleiben und uns auch verändern. Aber der Kern wird immer gleich bleiben und ich versuche so einen ganz kleinen Beitrag dabei zu tragen.
Ich würde da gerne nochmal einhaken, weil es ja durchaus Leute gibt, die sagen, interessiert mich alles nicht, guck keine Nachrichten, guck keine Tagesschau, Bundesliga mag ich auch nicht. Warum muss ich denen Geld geben? So, wenn ihr es macht, dann meinetwegen auf freiwilliger Basis, aber nicht mit mir, so ungefähr. Was würden Sie also dem entgegenhalten? Warum ist es trotzdem wichtig, dass wir alle auch die Öffentlich-Rechtlichen finanzieren?
Ich würde erstmal zurückfahren, fragen, nutzen Sie es wirklich nicht? Denn Das Angebot ist im Fernsehen, es sind die ganz vielen Hörfunkwellen, es sind ganz viele Internetangebote, es ist der Kika, es ist Phoenix. Also es gibt ja Statistiken, dass eben weit über 90% das eben doch nutzen. Mhm. Und ich glaube auch der oder die, die das so sagt, wenn er dann genau nachdenkt, irgendwo nutzt es eben doch. Deswegen ist es nicht ganz so einfach zu sagen, ich nutze es nicht. Ich glaube, das sind eher wenige. Mhm. Und dass man aber auch Dinge finanziert aus diesem großen Angebot, die man natürlich dann auch nicht nutzt, meinetwegen nicht Fußball guckt, das ist echt ein schwieriges Spannungsfeld. Und es kann eben aber eher so eine Situation sein, dass man etwas gibt für etwas, was für die gesamte Gesellschaft wichtig ist. Also wenn Sie mal schauen, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk in den USA, was für eine kleine Rolle, völlig an den Rand gedrängt, er dort spielt und welche wichtige und vielleicht auch umstrittene Rolle dort Privatsender in der politischen Debatte spielen oder in Italien oder in vielen anderen Ländern, dann glaube ich, dass diese Grundentscheidung, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu haben, schon eine sehr richtige und berechtigte ist. Und bei den Inhalten und bei den wichtigen Details, da bin ich bereit, sehr streitig dann auch zu diskutieren, was wir verändern müssen.
Muss sich der öffentliche Rundfunk vielleicht besser verkaufen? Denken Sie, es ist ein Marketingproblem?
Also auch das ist wichtig, das immer wieder zu erklären. Wir machen es jetzt hier auf der Ebene eines Podcasts, aber sich da immer wieder in den Wind zu stellen. Und auf meiner kleinen Ebene versuche ich das zumindest. Also ich bin immer wieder unterwegs an Universitäten oder vor irgendwelchen gemeinnützigen Verbänden oder gehe auch in Schulklassen und erzähle über Inhalte oder erkläre so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen, wie überhaupt so ein Fernsehbeitrag entsteht, aber versuche damit auch immer zu sagen, dass wir das ernst nehmen, dieses Geld, das wir dafür kriegen. Also ja, wir müssen viel mehr erklären und nach vorne gehen, was wir eigentlich machen. Und die Meinung darüber, ob das dann gut ist oder nicht, die darf sich dann selbstverständlich wie immer und überall jeder selbst bilden.
Als POC in Deutschland würde mich jetzt mal interessieren, auch nach dem ganzen Zigeunersoßen-Debakel, die Talkshow, falls Ihnen das jetzt was sagt, haben Sie das Gefühl, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sich also mehr divers werden, sich da besser aufstellen und hat noch eine Menge zu lernen, oder denken Sie, Sie sind da auf einem guten Weg auch?
Also viel zu lernen hat auch da der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Wie viel in der Gesellschaft, aber ich will auch nur darauf gucken, was ich beeinflussen kann. Und die Sendung, die Sie schildern, also die Diskussion darum, habe ich sehr wohl wahrgenommen. Ich glaube, die haben auch gemerkt, was da passiert ist und das auch dann auch außen kommuniziert, wie sie im Nachhinein darüber denken. Es gibt aber an vielen Stellen solche Diskussionen, nicht um so Schlagwörter wie Zigeunersoße, aber wenn es um die Tagesthemen, also so eine der großen Nachrichtensendungen im ersten Programm geht, dann gibt es immer so eine Rubrik, die hieß früher der Kommentar, heute heißt es die Meinung. Und da ist schon ganz wichtig, dass das Programm und die Redaktion und die allen Sender, die das zuliefern, da auch ein sehr diverses Bild der Gesellschaft abliefern von den Personen, die da ihre Meinung äußern. Ich darf das manchmal ab und zu so 2, 3, 4 Mal im Jahr, bin dann aber natürlich der 45-jährige weiße Mann. So. Und deswegen ist da aber auch in der Redaktion und bei denen, die das organisieren, gerade sehr zu spüren, dass eben dieses Thema Diversität sehr bewusst ist. Also da die Sensibilität, das ist wirklich mein Eindruck, ist in den letzten Jahren sehr gestiegen. Ob das dann immer alles klappt, ist eine andere Sache. Aber sensibel ist man dafür. Und im ganz Kleinen, man muss ja mal fragen, was kann man selber tun, haben wir jetzt unseren eigenen Podcast, nennen wir eben die JustizreporterInnen mit dem Gendersternchen. Das war auch so eine bewusste Entscheidung, das einfach mal zu machen, in dem Bewusstsein, wie viel auch über Gendersternchen diskutiert wird. Aber meine Güte, da vor unserem Mikrofon sitzen eben Männer und Frauen und wir sind eben jetzt mal dort die JustizreporterInnen, um es richtig auszusprechen, und haben das ganz bewusst gemacht und finden das auch gut so.
Okay, vielen Dank.
Wie wird man denn Rechtsjournalist oder Rechtsjournalistin?
Ja, da gibt es nicht so den ganz typischen Weg dafür, aber wichtig ist, dass man neben dem Studium eines Fachs, in dem Fall dann Jura, praktische Erfahrung sammelt. So, also ich habe zum Beispiel nach dem Abitur erstmal ein Praktikum, weil ich das spannend fand, bei der Lokalzeitung, da wo ich groß geworden bin, in Aachen, gemacht habe. Und da habe ich zuerst Artikel geschrieben. Und auch in der ARD-Rechtsredaktion, die ich hier leite, Fernsehen, was im Internet, da haben wir immer zwei Plätze frei für Hospitantinnen und Hospitanten oder Referendarinnen und Referendare in der Wahlstation. Also wir sind hier Volljuristinnen und Volljuristen, dürfen also auch ausbilden. Und ich animiere immer dazu, also wer denkt, mich interessiert das, wer vielleicht auch schon mal bei der Schülerzeitung einen Artikel geschrieben hat oder schon mal gezeigt hat, Journalismus interessiert mich und ich meine das auch ernst, kein FAZ-Artikel, sondern einfach was Kleines, der rennt hier bei uns offene Türen ein, also die Plätze sind begehrt, aber eine E-Mail an ard-rechtsredaktion@sbr.de und wer Interesse zeigt, das ist auch meine persönliche Erfahrung, an irgendetwas und freundlich fragt, der wird nie abgewiesen, sondern, ja, wie gesagt, der rennt offene Türen ein bei uns hier in Karlsruhe.
Dann merken wir uns das.
Ja, also wer da Interesse hat, wir haben ja auch an der Uni Potsdam einen Schwerpunkt für Medienrecht, der fragt in Karlsruhe nach, wen das interessiert.
Ja, ganz genau.
Was war Ihre prägendste Uni-Erfahrung?
Das war eigentlich der erste Tag vor dem Studium. Da gab es in Freiburg den Kontakthof und alle neuen Studierenden waren da auf einmal aus ganz Deutschland. Ich kannte keinen einzigen, aber am Ende dieses Nachmittags schon eine ganze Menge. Und das hat sich fortgesetzt. Das war neben dem ganzen juristischen eine ganz wichtige Erfahrung, von zu Hause wegzugehen, in eine neue Welt einzutauchen. Und das hat Spaß gemacht.
Welchen Tipp hätten Sie sich mit 20 gewünscht, den Sie erst später im Leben ja gelernt haben?
Also auf Jura bezogen, beim Examen muss man schon genau die Klausurensituation kennen und nicht denken, dass man nur durch Bücher lesen da durchkommt. Und gleichzeitig sollte man sich die Freiheit nehmen, auch neben den klassischen Klausurenkursen noch Verfassungsgeschichte und viele andere Fächer nebenher zu hören und den Horizont zu erweitern. Und was ich mir sonst noch gewünscht hätte, wäre, praktische Erfahrung ist alles. Also die Uni ist das eine, aber was das dann in welchem Beruf auch immer für die Praxis bedeutet, das kann man nur selbst erfahren und dafür ist Eigeninitiative, irgendwo anklopfen, ich will hier mal reinschauen, das wichtigste Mittel.
Okay. Und die letzte Frage?
Ja, haben Sie einen Guilty Pleasure?
Guilty Pleasure, ja. also guilty ist das nicht, aber ich habe damals in Freiburg, als ich Student war, das Glück gehabt, eine Dauerkarte für den SC Freiburg zu bekommen. Und ich bin ein großer Fußballfan und auch in Fankurven zu Hause, was man vielleicht nicht so denkt, wenn man mich in der Tagesschau sieht. Und ja, Freunde sagen, sie erleben mich da so, wie man mich sonst nicht erlebt. In der Fanburg.
Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch. Und dann schließen wir damit den Podcast.
Ja, vielen Dank.
Danke, Ihnen.